kenne auch viele Menschen, die haben Angst davor und sagen, also wenn das die Leute von mir wüssten, dann würde mich keiner mehr mögen. Ja? Oder wenn die Leute wüssten, dass ich das und das gemacht habe oder das erlebt habe oder so bin, dann würde mich keiner mehr mögen. Meine Erfahrung ist das Gegenteil. Meine Erfahrung ist die, dass diese Authentizität alles überwiegt. Und wenn du natürlich auch mit deinen Schwächen wahrgenommen wirst, mit deinen Stärken, also einfach als Mensch, der eben menschlich ist, dann, glaube ich, überwiegt der Teil immer. Und ich stelle mir eine Welt vor, in der alle Menschen das nach außen ausdrücken, was sie in sich tragen und nichts spielen müssen, keine Rollen, keine Dinge vorgeben müssen, die sie gar nicht sind, weil es auch anstrengend ist, sowas zu machen. Und in so einer Welt würde ich, glaube ich, gerne leben. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, den Mut zur Persönlichkeit zu zeigen. Und deswegen braucht es den auch.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Willkommen zu einer weiteren ganz besonderen Folge von Mut zur Persönlichkeit. Dieses Mal mit Markus Christian Müller. Als früherer Europachef bei BlackBerry war sein Leben durchgetaktet bis zum letzten Meeting. Und dann fiel ihm auf einem Flughafen ein Buch in die Hände, nämlich 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Was er darin las, traf ihn tief. Und noch in derselben Nacht schrieb er seine Kündigung. Aber statt Auszeit hieß es dann Neubeginn. Markus ließ sich zum Hospizbegleiter ausbilden, begleitete Sterbende und fand dabei eine ganz neue Perspektive auf das, was wirklich zählt. Und das hat auch viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Und heute ist er Mitgründer und CEO von NuiCare, einer Plattform für pflegende Angehörige, und Autor seines neuen Buches Im Angesicht des Lebens. Sein Buch, sein Mindset und seinem Aufruf an uns alle nicht warten, bis der Knall kommt oder vielleicht bis es zu spät ist. Also lasst euch inspirieren, es wird persönlich und damit willkommen, Markus.
Hallo Shirin, vielen Dank für die Einladung.
So Markus, wir wollen dich erstmal kennenlernen. Deswegen meine Frage aller Fragen, welche 3 Hashtags beschreiben dich denn und warum?
Also erster Hashtag wäre Erfüllung. So sage ich gleich was. Zweiter Hashtag Vertrauen und der dritte Hashtag Gemeinschaft. Und vielleicht sage ich kurz was zu den einzelnen Hashtags. Also erstens Erfüllung. Ich habe festgestellt, dass Erfüllung spannender ist als Erfolg. Also zumindest den Erfolg, wie wir ihn definieren. Mit Karriere machen, viel Geld verdienen, erfolgreich sein, wie es halt in der Gesellschaft so definiert wird. Ich glaube, Erfüllung ist das Spannendere von den beiden, weil Erfüllung eben ein bisschen tiefer geht und einem diese innere Zufriedenheit gibt, die der äußere Erfolg oft nicht aufkommen lässt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also äußerer Erfolg ist immer sehr periodisch, also er kommt und dann hat man kurz einen Hoch und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch, wenn man wieder erfolgreich ist vielleicht, aber es ist nicht sehr nachhaltig und Erfüllung ist so ein nachhaltigeres Gefühl. Deswegen finde ich Erfüllung toll. Vertrauen finde ich deswegen so spannend, weil ich glaube, dass das Vertrauen eine Eigenschaft von mir ist, die ich bei Menschen auslösen kann. Also mir vertrauen, glaube ich, sehr viele Menschen und ich habe das tatsächlich während meiner Tätigkeit bei BlackBerry mit meinem damaligen Personalchef, der auch Coach war, haben wir das mal rausgearbeitet gemeinsam in den Coaching-Sessions, warum wir Menschen vertrauen und haben dann versucht, quasi daraus so ein bisschen eben eine Wissenschaft zu machen und nicht nur zu sagen, das ist halt so, sondern festzustellen, woran liegt es denn, dass wir Menschen vertrauen. Und ich glaube, das hat insbesondere damit zu tun, eben auch authentisch zu sein und vor allem auch die Dinge, die man eben sagt. Und ich konnte damals nicht immer alles natürlich erklären und alles kommunizieren als Oberchef bei BlackBerry, aber die Dinge, die man sagt, die müssen eben auch stimmen. Und ich glaube, darüber und über diese Erfahrungen, die die Mitarbeiter machen, über einen längeren Zeitraum entsteht eben Vertrauen. Und das dritte ist Gemeinschaft. Und das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass wir als Menschen dass wir quasi Rudeltiere sind. Also, dass wir Menschen um uns herum brauchen, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass wir andere Menschen auch brauchen, um uns weiterzuentwickeln, um uns im anderen wiederzufinden, also Spiegel zu haben quasi. Und deswegen finde ich dieses Thema Gemeinschaft super wichtig, auch sich die Zeit zu nehmen, eben in Gemeinschaften zu wachsen. Also Gemeinschaft hat man natürlich im Büro, im Berufsumfeld, aber hat man natürlich auch zu Hause, dass man sich bewusst eben Zeit nimmt, auch solche sozialen Kontakte zu pflegen, zu hegen. Man weiß heute, dass die sehr wichtig sind, auch um gesund alt zu werden. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich, diesem Thema, großen Thema Gemeinschaft Zeit zu widmen und auch Platz im Leben zu schaffen dafür.
Hashtags Erfüllung, Vertrauen, Gemeinschaft. Vielen Dank. Verstanden. Ich habe aber eine Frage, weil du hast ja auch gesagt, dass du Erfolg ganz anders definierst wie jetzt so die Allgemeinheit oder die Gesellschaft oder die Wirtschaft womöglich. Wie definierst du denn Erfolg?
Also ich glaube, wenn wir mal ganz tief bei uns nachgucken, was wir eigentlich alle wollen, dann wollen wir irgendwie alle doch zufrieden sein. Also ich glaube, das ist so das, was am Schluss des Tages bei jedem irgendwie der Wunsch ist, wenn man mal so wirklich tief geht und mal weggeht von diesem, ja, ich will jetzt mal irgendwie besonders reich sein oder ich will irgendwie äußere Dinge haben, dann glaube ich, ist in uns allen dieser Wunsch nach dieser Zufriedenheit. Und die Frage ist ja, wie kann man diese Zufriedenheit erreichen? Und ich glaube, danach würde ich Erfolg messen. Also quasi, wie schaffe ich es, mein Leben so zu gestalten, dass ich eben ein möglichst, es geht ja nicht darum, zu 100% zufrieden zu sein, weil ich glaube, also ich finde es immer spannend, wenn Menschen sagen, ich möchte endlich ankommen, dann sage ich immer, ja, angekommen bist du, wenn du tot bist. Also es ist, das Leben ist ja kein Ankommen. Ja. Das Leben ist eine Reise und das Leben ist Entwicklung. Und deswegen geht es auch nicht darum, irgendeinen Zustand zu erreichen und den zu halten, sondern es geht darum, sich in die Richtung zu bewegen. Und deswegen wäre für mich Erfolg eben ein erfolgreiches Leben, ein Leben, was in diese Richtung der Zufriedenheit sich entwickelt und das in die Richtung geht. Ja.
Schön, ja, absolut. Ja, muss man auch, also ich habe auch meinen Erfolgsbegriff über die Jahre tatsächlich geändert, Jahrzehnte. Mhm. Früher sehr materiell und heute tatsächlich sehr, sehr stark zwischenmenschlich. Ja. Ja, das stimmt. Wir sind Rudeltiere, so sieht es nämlich aus. Hör mal, apropos Rudel, wir haben uns auch in einem Rudel kennengelernt, und zwar der Startup Land auf der ersten Konferenz. Das war ja, genau, ganz toll. An dieser Stelle natürlich hier Grüße an Alexander Hüsing und Stefan Vossgötter, die Erschaffer, auch von Deutsche Startups. Und insofern, ohne die hätte ich dich ja gar nicht kennengelernt, Markus, muss ich jetzt mal sagen. Und wir haben uns ja auch schon auf der Bühne gesprochen. Und da war unser Thema ja, dass du über deine spannende Reise vom Startup ins Corporate und zurück gesprochen hast. Und deswegen, ich kenne das ja schon ein bisschen, aber vielleicht lerne ich noch ein bisschen was Neues. Aber ich denke, es ist für alle wirklich total spannend, weil du einfach so vielfältig Karrierewege eingeschlagen hast. Welche Stationen haben denn deine Persönlichkeit geprägt und machen dich auch zu dem, der du heute bist? Erzähl mal so ein kleines Wrap-up über dich.
Okay. Gut, also die erste Firma habe ich tatsächlich ja gegründet am Ende meines Studiums. Ich habe mal Jura studiert und habe während dem Jurastudium übrigens viele Dinge ausprobiert, weil ich immer nur wusste, ich wäre kein klassischer Jurist, wusste aber nicht, was ich stattdessen machen möchte. Und das Jurastudium hat den großen Vorteil, dass man, es dauert 7 Jahre und man hat viel Zeit quasi, also man hat 7 Jahre Zeit, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen. Und irgendwie war damals dieses Thema, die Vorgänger der Smartphones waren damals ganz groß, das waren sogenannte Organizer, das war ja im Jahr 2002, das heißt, da gab es noch keine Smartphones und ich habe diese Organizer geliebt und fand die toll und habe mir auch gedacht, da muss mal ein großer Markt draus entstehen und habe deswegen eine Firma gegründet, die sich in diesem Bereich engagiert hat und die dann Software für diese Geräte auch gemacht hat. Die Firma haben wir 9 Jahre lang großgezogen, auch mit Subsidiary in Amerika, mit allem drum und dran, mit Venture Capital, und haben die Firma dann 2011, also 9 Jahre später, dann verkauft an BlackBerry, die damals 2011 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs waren. BlackBerry hat damals 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und habe dann als Teil dieses Deals, bin ich dann mit zu BlackBerry, bin dann dort 4,5 Jahre gewesen oder etwas über 4 Jahre und bin dort zuerst Geschäftsführer für Deutschland geworden und danach dann nach Europa, nach London gegangen und von dort aus Europa verantwortlich gewesen. Damals war Europa noch 4.000 Mitarbeiter und 1 Milliarde US-Dollar Umsatz, also noch ein großes Business. Und das hat mich damals auch gereizt, so eine große Organisation mal zu führen und mal ganz neu, weil als Startup kennst du halt kleinere Organisationen. Ja. Aber mir war auch immer klar, dass ich jetzt nicht dauerhaft in einem Corporate bleiben werde. Und ich bin dann ja Mitte 2015 ausgestiegen bei BlackBerry und bin dann eben über die Hospizbegleitertätigkeit auf das Thema Pflege gekommen, auf pflegende Angehörige gekommen und habe dann Nui gegründet, 2019 begonnen mit Nui, mit einer digitalen Plattform für pflegende Angehörige, und die betreiben wir bis heute. Das sind so die verschiedenen Stationen. Und vielleicht kurz, wie mich das geprägt hat als Persönlichkeit, auf die Frage noch einzugehen. Also als ich begonnen habe, muss ich zugeben, mit Anfang, wie alt war ich da, Ende 20 war ich da, da war mein Ziel, eine große Firma zu kreieren, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, bekannt zu werden und irgendwie eben meinem Vater nachzueifern, der ein erfolgreicher Manager war. Und deswegen war die Motivation bei meiner ersten Firmengründung tatsächlich eine andere. Da ging es mir jetzt nicht darum, irgendwie meinen Purpose zu finden. Da ging es nicht darum, was Sinnvolles für die Welt zu machen, sondern mir ging es eigentlich um mich. Und durch die Tätigkeit bei BlackBerry habe ich vielleicht nochmal eben gemerkt, wie es ist, mit so großen Organisationen umzugehen, auch umzugehen mit der Tatsache, dass du natürlich nicht mehr alle Menschen kennst. Bei 4.000 Mitarbeitern, das war in einem Startup ja dann Es gibt auch irgendwo eine Grenze, ich glaube ab 250 oder so wird es dann auch schwierig, dass man jeden persönlich kennt, aber bei 4000 Leuten hast du die Namen noch nicht mal gehört. Und insofern mit so einem anonymen Koloss umzugehen, den zu steuern und den irgendwie auch zu motivieren und eben da als authentischer Führer, also Leader wahrgenommen zu werden, war nochmal eine super spannende Erfahrung. Und ich hatte da durch diese professionellen Strukturen dort mit meinem HR-Chef, von dem ich vorher erzählt habe, der auch Coach war, das Ganze vielleicht mal sehr professionell angegangen. Und das hat mir auch geholfen, glaube ich, so eben was Menschenführung angeht und was professionelle Organisation angeht. Und das, was ich jetzt mache mit Nui, fühlt sich tatsächlich komplett anders an, muss ich sagen, weil ich mir damals nach BlackBerry geschworen habe, wenn ich nochmal was mache, dann nur was, was nicht nur meinen Kopf begeistert, sondern auch mein Herz, also meine Emotionen antreibt. Und das ist jetzt der Fall. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das gefunden habe, wo ich gemerkt habe, beides ist in Sync. Also mein Kopf ist begeistert und mein Herz ist begeistert. Aber das macht einen Riesenunterschied jetzt in der täglichen Arbeit, wenn ich in der Früh aufstehe, zur Arbeit gehe oder mich mit Nui einfach beschäftige. Das ist ein Wahnsinnsunterschied zwischen dieser rein kognitiven Motivation und dieser emotionalen Emotion, die ich jetzt habe.
Ja, ja, stark. Wünscht man sich für jeden, ne? Also ist unglaublich auch eine starke Energiequelle natürlich, ne? Wenn du auch das Gefühl hast, du hast ja auch mal dir geschworen, dass du nur noch was machen möchtest, was Sinn ergibt, ne? Also wo du auch eben wahrscheinlich deine Erfüllung, Vertrauen und Gemeinschaft Hashtags auch reinbuttern kannst, weil am Ende sind das ja auch Werte, die die du natürlich da rein transportierst, ne? Wie, du hast gerade gesagt, mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt, also Cut, ja, nach BlackBerry und dann Hospizbegleitung, so, das ist nun mal ja schon auch ein Wandel. Welche Fragen hast du dir gestellt oder wie bist du diesen Prozess, diesen Wendeprozess angegangen? Also, wie hast du dann das Thema am Ende gefunden oder wie hat es dich gefunden?
Ja, also vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe ja die Kündigung eben damals geschrieben, nachdem ich dieses Inhaltsverzeichnis des Buches gelesen habe.
Nur das Inhaltsverzeichnis, ja, guck mal.
Genau, ich war damals ja eben 250 Flüge im Jahr. Ich war quasi jeden Tag am Flughafen und da war eine Buchhandlung am Flughafen und ich hatte da ja keine Zeit, ein komplettes Buch zu lesen, aber ich habe das Inhaltsverzeichnis. Und da stehen ja die Top 5 Regrets of the Dying drin. Und danach war mir klar, wenn ich so weitermache, werde ich genau dieselben Dinge bereuen. Und deswegen war auch klar, ich muss was ändern und habe dann eben die Kündigung geschrieben, ohne zu wissen, was danach kommt. Also ich hatte ja keinen Plan, was ich danach mache. Und bin dann tatsächlich erstmal nach Thailand und habe 6 Wochen in der Hängematte verbracht, um dort mal mein Adrenalin-Level auf ein normales Niveau wiederzubringen. Und bin dann weitergereist, bin dann nach Südafrika, bin nach Chile zu meinem Bruder und habe irgendwann gemerkt, Mist, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Rest meines Lebens? Weil ich hatte ja eben keinen Plan. Ich war Anfang 40 und wusste jetzt, also ich möchte jetzt nicht mein Leben lang nur durch die Welt tingeln oder Golf spielen. Und da hat mich echt eine richtige Krise erwischt, muss ich sagen, die eben so eine Ziellosigkeit beinhaltet hat. Also ich wusste eigentlich nicht, was ich als nächstes mache. Und das Spannende, jetzt rückblickend, kann ich das analysieren. Damals war es echt eine harte Zeit, muss ich sagen. Und auch eine sehr orientierungslose Zeit, muss ich sagen. Jetzt rückblickend würde ich sagen, hat so eine Zeit einen großen Vorteil, ein großes Geschenk. Und zwar, was die immer nicht macht, ist, dass sie den Fokus, den Blick öffnet. Also wenn man jetzt irgendein Ziel hat, wie mit Nui beispielsweise, eine Firma erfolgreich zu machen, dann bin ich ja sehr fokussiert und habe ein klares Ziel vor mir und gehe diesen Weg. Und wenn ich kein Ziel mehr habe, dann öffnet sich dieser Blick. Also dann fallen diese Scheuklappen ja weg und dann kann ich auf einmal eben ein sehr breites Feld sehen von Dingen, die ich vorher nie wahrnehmen würde. Was ja auch gut ist, wenn ich fokussiert bin. Und diese Chance, jetzt eben auf einmal Dinge zu erkennen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die habe ich damals unbewusst genutzt, indem ich eben dieses Thema Hospizbegleitung gesehen habe oder das ist in mein Feld gekommen, indem ich einen Artikel gelesen habe zu diesem Thema, wie ein Sterbebegleiter beschrieben hat, warum er das tut und was er da tut. Und der hat mich so emotional gepackt, dieser Artikel, dass ich danach wusste, also ich muss diesem Thema auf den Grund gehen, muss das weiter verfolgen und habe dann eben eine Ausbildung begonnen als Hospizbegleiter, die 10 Monate dauert. Und seit jetzt knapp 9 Jahren, mache ich diese Tätigkeit, gehe also jede Woche zu einer Familie nach Hause, wo jemand im Sterben liegt.
Boah, das finde ich so berührend. Ich habe selber zwei mir engst nahestehende Personen auch begleitet, meine Oma tatsächlich bis zum Schluss. Und das ist eine wahnsinns krasse Erfahrung. Wie kommst du damit klar? Also auch mit dem Thema umzugehen, Sterblichkeit, uns rennt die Zeit davon, wir haben ja irgendwie nur jetzt das Leben hier, gut, was danach kommt, steht in den Sternen, aber wie gehst du mit diesem Thema um und vor allem auch, wie bleibst du da eher positiv, als dass du zu negativ wirst? Also, weil es sind ja auch leidvolle Momente, die du mitträgst, ne?
Ja, also es sind zwei...
Was sind so deine Erfahrungen mit dem Thema Sterben?
Ja, genau. Ich glaube, es sind zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist, dass man natürlich als Sterbebegleiter eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, braucht. Und die ersten 3 Monate dieser 10-monatigen Ausbildung, da geht es nur um die eigene Beschäftigung mit dem Tod. Also wie stehe ich dazu? Wo ist mein Fundament? Wo ist mein spirituelles Fundament? Wie habe ich sozusagen, wie sehe ich den Tod und wie sicher stehe ich da auch auf eigenen Füßen? Oder wie unsicher bin ich mir dann noch? Wie viele Ängste schwingen da beispielsweise noch mit? Und diese 3 Monate sind super hilfreich und die machen auch, diesen ersten 3 Monate machen viele Menschen und von diesen Menschen, die den ersten Kurs mitmachen, 3 Monate, hören die Hälfte danach auf, weil sie merken, sie sind eben dann noch nicht stabil und können deswegen auch andere nicht begleiten. Weil in den nächsten 7 Monaten geht es dann darum, wie begleite ich Menschen beim Sterben. Und dieser erste Prozess, den empfehle ich jedem, weil der unglaublich hilfreich und unglaublich hilfreich ist, auch seine eigene Persönlichkeit kennenzulernen und eben seine Haltung gegenüber, seine Ängste auch gegenüber dem Thema mal genau zu analysieren und anzuschauen. Und mein Pitch ist ja immer der, dass ich sage, es muss nicht jeder Sterbebegleiter werden, weil das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage. Kannst du das? Bist du da stabil genug? Und bist du auch stark genug, eben wenn alles in der Familie um sie herum zusammenbricht, dann wie der Fels in der Brandung zu bleiben? Ich glaube, das hat mit Persönlichkeit zu tun. Aber ich glaube, die Beschäftigung mit dem Thema Sterben, und du hast gesagt, wir haben nur noch wenig Zeit und so weiter, ja, die hat, glaube ich, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, hat die 2 große Vorteile, die jeder nutzen sollte für sein Leben. Der eine Vorteil ist der, den du beschrieben hast, dass wir uns klar werden, wenn wir wissen, wir sterben und wir wissen ja nicht wann, dann wird die Zeit, die wir noch haben, erstmal natürlich begrenzt. Also das heißt, ich weiß, ich habe eine begrenzte Zeit. Wie lang die ist, weiß ich nicht. Aber alles, was begrenzt ist, steigt ja im Wert. Das heißt, wenn ich weiß, wenn ich jetzt wüsste, ich lebe unendlich, dann wäre es eigentlich egal, wann ich was tue. Ja, ob ich das heute tue oder in 100 Jahren, ist wurscht, weil ich habe ja eh unendlich viel Zeit. Wenn ich weiß, die Zeit ist begrenzt, dann nimmt der Wert der Zeit natürlich zu. Und deswegen glaube ich, dass wenn man sich diese begrenzte Zeit bewusst macht und der Wert damit steigt, dass man dann eher überlegt, was möchte ich mit dieser wertvollen Zeit denn tun, als wenn ich davon unendlich viel hätte. Und wenn man sich überlegt, was möchte ich mit dieser wertvollen Zeit tun, dann kommt man vielleicht eher auf die Idee, sich eben zu fragen, was ist mir denn wichtig? Also was möchte ich denn mit dieser Zeit Sinnvolles für mich tun? Und dann sich die Fragen eben zu stellen, um was geht's mir eigentlich im Leben? Ja? Ja. Und das tut man sonst, glaube ich, oft nach meiner Erfahrung eben nicht. Das ist der eine Vorteil. Der zweite Vorteil bei der Beschäftigung mit dem Thema Sterben und Tod ist der, dass man im Angesicht des Todes oft Probleme sich relativieren. Also wenn ich jetzt ein Problem glaube zu haben, das ist ja immer sehr subjektiv, ja, also was ich habe mir irgendwie ein neues, teures Auto gekauft und es kommt jetzt eine Woche später. Ja, so, jetzt ist das ein Riesenproblem. Ich habe mich so gefreut auf das Auto, ja, und jetzt kriege ich es nicht, es kommt eine Woche später. Jetzt würde man von außen vielleicht sagen, ja, das ist doch ein Luxusproblem, also warum regst du dich da so auf? Aber wir kennen es von uns allen vielleicht, dass wir uns manchmal über Nichtigkeiten aufregen. Ja. Und es gibt da einen Schriftsteller, der heißt Carlos Castaneda. In den 70er Jahren war der aktiv und der hat gesagt, der Tod sitzt auf deiner linken Schulter und wenn du ein Problem hast, schau dem Tod in die Augen und frag dich, ob im Angesicht des Todes das Problem noch besteht. Und das hilft eben aus meiner Erfahrung oft, solche Probleme, wie jetzt das Auto kommt eine Woche später, in Relation zu setzen und zu sagen, gut, okay, ich reg mich jetzt gerade auf, aber eigentlich ist es ja im Angesicht des Todes kein Thema, kein Problem. Mhm. Ja. Und diese 2 Vorteile, die sind in meinem Leben ganz präsent und ich glaube, die sind können bei jedem präsent sein, der eben sich mit diesem Endlichkeitsthema, mit dem Sterben und dem Tod beschäftigt.
Jetzt ist es ja so, im Angesicht des Todes kannst du ja sehr gut rückblickend sagen, was man hätte besser machen können, aber dafür bleibt einem selber dann meist leider nicht mehr die Zeit. Aber im Angesicht des Lebens, was ja auch dein Buchtitel ist, hat man ja noch die Möglichkeit, das Rad komplett rumzureißen. So, jetzt lass uns mal einmal ganz kurz so ein bisschen auch in dein neues Buch reinschnuppern, was im März 2025 erschienen ist, weil ich finde den Titel einfach unglaublich stark. Habe ich dir damals, da war ja noch gar nicht, da stand ja noch, die Buchpremiere stand ja noch aus. Du warst ja da ganz freudvoll noch in Erwartung.
Bin ich immer noch?
Erzähl. Ja, bist du immer noch, genau. Und das wird auch nicht aufhören, ganz bestimmt. Wie bist du auf den Titel gekommen und was willst du da vor allem bei uns bewegen? Also ja. Ich habe zwar schon so ein bisschen angeteasert, aber dein Blick ist dann natürlich nochmal viel fundierter und tiefer. Leg mal los.
Also meine Erfahrung ist die, dass Menschen im Angesicht des Todes oft eben an den Punkt kommen, wo sie sich selbst fragen oder wo sie das erste Mal echt wirklich ehrlich zu sich sind, wo diese ganzen Sachen wie Ehre, wie Ruhm, wie Eitelkeiten abfallen von ihnen und wie auch oft dann Erwartungen von außen, von den Eltern, von dem Umfeld, von Freunden, von dem Nachbarn, wie die wegfallen, wie die abfallen. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen wie zum Beispiel Guido Westerwelle, der ja an Leukämie gestorben ist, wie sich der nach der Diagnose komplett gewandelt hat. Ich habe letztens ein Interview gesehen mit Günter Jauch, wo ihn Günter Jauch nach seiner Diagnose interviewt hat und hat er gesagt, dass sie sind ja ein ganz anderer Mensch. Also ich erkenne sie gar nicht wieder. Sie haben sich komplett gedreht. Ja, und das war auch meine Erfahrung. Ich habe ihn vorher mal kennengelernt. Danach habe ich dann ihn nur noch online gesehen, also über Videos gesehen. Aber er hat sich komplett gewandelt, weil ich glaube, er sich dann das erste Mal im Angesicht des Todes, er wusste, jetzt geht's zu Ende, die Frage gestellt hat, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig und was ist wirklich wichtig im Leben? Und er hatte dann, wie du richtig sagst, eben dann nicht mehr die Chance gehabt, noch irgendwas zu ändern in seinem Leben. Er konnte dann noch seine letzten Monate oder Wochen verbringen eben in diesem Gefühl, aber eben nicht mehr ein ganzes Leben. Und deswegen ist mein Appell über das Buch, deswegen auch im Angesicht des Lebens, diesen Prozess etwas nach vorne zu ziehen und nicht zu warten, bis einen das Leben dazu zwingt, im Angesicht des Todes, sondern das eben freiwillig zu tun, früher im Leben. Und da gibt es verschiedene Tricks oder Tipps oder Methoden, wie man an diese eigenen Wünsche, an diese eigenen Qualitäten, nenne ich das, kommt, um eben diese Erwartungen, die wir oft ja erfüllen, auch unwissentlich erfüllen teilweise. Ich meine, ich habe jahrelang meinem Vater nachgeeifert zum Beispiel, ohne das wirklich bewusst jetzt zu wissen. Aber ich glaube, da gibt es Tricks und Tipps quasi, wie man das machen kann, um an diese eigenen Bedürfnisse zu kommen. Und wenn man die kennt, dann kann man ja bewusst anfangen und kann sagen, okay, dann versuche ich mein Leben mal so zu gestalten, dass diese Bedürfnisse da auch eine Rolle spielen in meinem Leben, dass ich Platz schaffe vielleicht für Dinge, die momentan da noch nicht vorhanden sind.
Ja, und am Ende bist du ja genau diesen Prozess selber durchlaufen, ne? Du hast ja auch nach seinen Bedürfnissen gesucht, ne? Und warst erstmal ziellos und dann hast du deine Welt um deine Bedürfnisse ja drumherum auch gebaut, kann man ja so sagen eigentlich, ne? Hast du denn so Tipps und Tricks, wie du so auf dein Bedürfnis gekommen bist? Gib uns doch mal eins mit, dass wir uns jetzt nicht direkt das Buch kaufen müssen.
Ja, gerne. Nee,
könnt ihr natürlich alle gerne machen, ist in den Shownotes verlinkt, ne? Aber hast du mal so einen Tipp und Trick, den du uns mitgeben willst?
Also das Erste, was man machen kann, ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, dass Ziele und das Erreichen von Zielen zwar eine super spannende Sache ist, aber nicht dazu führt, dass man dauerhaft zufrieden wird. Also meine Erfahrung war die, als ich jetzt überlegt habe, okay, was könnte ich mir denn für Bedürfnisse quasi ausdenken, kam als erstes bei mir damals so der Wunsch nach einem Haus am Meer, weil ich immer schon mir gedacht habe, ich möchte gerne mal von meinem Bett aus aufs Wasser gucken. Das hat mich total beruhigt, mal war ich in Dubai in einem Hotel und hatte da eben Blick aufs Meer und fand das super toll. Und habe mich dann aber ehrlich gesagt wieder erinnert an die Erfahrungen in meinem Leben, dass man oft, wenn man Ziele erreicht, zwar danach kurzfristig sich toll fühlt. Also auch der Verkauf der Firma zum Beispiel war natürlich ein Ziel, was wir lange Zeit hatten. Wenn man Venture Capital hat, ist es auch klar, dass das sozusagen die hohe Kunst am Schluss ist, das Unternehmen möglichst teuer zu verkaufen. Aber meine Erfahrung war, dass selbst dieses Hoch durch den Verkauf der Firma irgendwann wieder abgeebbt ist und man dann eigentlich auf dem gleichen Punkt steht wie zuvor. Und ich nenne es im Buch das Golden Gate Syndrom. Das ist quasi dieses goldene Tor vor einem. Man denkt, wenn ich den Exit geschafft habe als Gründer, dann ist alles gut. Dann bin ich sozusagen bis zum Lebensende glücklich. Mhm. Und man merkt, dem ist nicht so. Deswegen habe ich für mich erkannt, dass das Erreichen von Zielen zwar eine tolle Sache ist, aber ich darf an die Zielerreichung nicht die Erwartung haben, dass ich darüber eben langfristig zufrieden werde. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Satz, der Weg ist das Ziel, der so abgedroschen ist, trotzdem der richtige. Und deswegen habe ich mir überlegt, gibt es denn nicht Bedürfnisse in meinem Leben, die man dauerhaft leben kann, ohne einen Endpunkt, ohne einen Zielpunkt? Mhm. Und beispielsweise unternehmerisch tätig zu sein, was ich ja bin und mein Leben lang immer war, ist so einer dieser Bedürfnisse. Das heißt, mein Bedürfnis nach Dingen zu kreieren, also Dinge zu schaffen, neue Innovationen zu schaffen, Menschen damit zu helfen, ist ein Bedürfnis, was ich, glaube ich, eben mein Leben lang mir erfüllen kann durch eine unternehmerische Tätigkeit, die ja nicht immer dieselbe sein muss. Also ich kann ja jetzt Nui irgendwann mal vielleicht dann beenden und dann kann ich was Neues finden, genauso wie ich das in der ersten Firma gemacht habe. Und aber diese Qualität, dauerhaft unternehmerisch sinnvoll tätig zu sein, ist eine von meinen Qualitäten, die mir wichtig sind. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man eben so eine Qualität, so ein Bedürfnis dauerhaft lebt, ohne dass ich irgendwann sagen kann, so, jetzt habe ich es abgehakt. Das Haus am Meer habe ich ja irgendwann. Unternehmerisch tätig sein kann ich nicht irgendwann sagen, jetzt habe ich alles erlebt. Also, weil ich werde es nicht schaffen, alle unternehmerischen Möglichkeiten in meinem Leben auszunutzen. Ja? Und ich glaube, dass wenn man es schafft, eben diese Qualitäten sich sozusagen zu sammeln, die zu sammeln und dann eben ein Leben daraus zu kreieren, was diese Qualitäten beinhaltet, das ist am Schluss das Ziel. Dahin zu kommen, ist ein langer Weg, also ein schwieriger Weg aus meiner Sicht auch. Ich habe das damals so gemacht, dass ich begonnen habe mit meinen Werten. Ich habe damals angefangen, Werte erstmal für mich zu priorisieren, weil das ist ja das Wichtige. Also Werte sind ja, viele Werte sind ja positiv. Also jetzt Freiheit, Zufriedenheit, Erfolg, Erfüllung beispielsweise.
Liebe, Sicherheit, Gemeinschaft.
Liebe, genau. Das sind alles tolle Werte. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt mal 100 Werte vor sich ausbreitet, das habe ich damals getan mit einem Coach zusammen, dann sind davon ja, sagen wir mal, erstmal mindestens die Hälfte, wo die man sofort unterschreiben könnte und sagen könnte, tolle Werte.
Sagst du, yo, bin ich, ne? Genau.
Genau. Jetzt aber ist aber dann, das Spannende ist dann, die in Relation zu setzen. Also zu sagen, zum Beispiel, ist mir denn Freiheit wichtiger als Sicherheit oder andersrum? Ja? Und dann fange ich eben an, mich mit mir selber zu verhandeln quasi und zu schauen, was ist mir eben wichtiger als das andere? Und dann fange ich an, eben Prioritäten zu erstellen, also eine Pyramide zu erstellen, wo ganz oben vielleicht nur wenige Werte stehen und darunter dann der Rest kommt. Und aus diesen Werten heraus, die ja erstmal sehr theoretisch sind, also Freiheit ist ja ein sehr theoretischer Wert, was heißt das Freiheit? Aus denen heraus ist es mir dann leichter gefallen, mir eben Gedanken zu machen über diese Qualitäten, wie ich das nenne, diese Dinge, die eben keinen Endpunkt haben und die mir wichtig im Leben sind. Und ein Tipp noch, den man vielleicht noch mitgeben kann, um zu diesen Qualitäten zu kommen, ist diesen Prozess, den die Sterbenden in diesem Buch, das war Sterbende am meisten bereuen, das zu simulieren, indem man sich vorstellt, dass man auf seinem Sterbebett liegt. Und natürlich muss man das möglichst realitätsnah machen, also sich wirklich da reinfühlen in diesen Prozess. Man ist irgendwie 90 oder 100 Jahre alt, liegt auf dem Sterbebett, schaut auf ein langes Leben zurück, idealerweise. Dann kann man sich die Frage stellen, was hätte denn da passiert sein müssen, damit ich jetzt mit 90 oder mit 100 Jahren sagen kann, das war ein erfülltes Leben und ich kann jetzt loslassen. Und es gibt auch den John Strelecki zum Beispiel, ein ganz toller Autor, wie ich finde.
Großartig.
Genau, Big Five for Life hat der beispielsweise geschrieben.
Mein Gott, das war mein Thailand, das war nicht Thailand, das war Indonesien-Moment, aber ja, definitiv. Genau.
Und da beschreibt er ja, da sagt er ja, stell dir mal vor, es gibt ein Museum deines Lebens.
Ja, also wunderschön.
Genau, und jetzt frag dich mal, was müsste denn in dem Museum da sein, was muss da eine Rolle spielen, was soll da an den Wänden hängen, damit du das gerne als Nachlass sozusagen hinterlässt. Ja? Und das sind so Tipps und Tricks, wie man auf diese Qualitäten kommen kann. Und wenn man die dann gefunden hat, dann geht es eben, glaube ich, darum, die in irgendeiner Form zueinander in Relation zu setzen. Ich sage immer, das sind wie Zutaten eines Kuchens. In den Kuchen schüttest du auch nicht von allem 20% rein, sondern das ist unterschiedlich viel. Also Zucker ist vielleicht weniger als Mehl oder andersrum. Aber genauso ist es da auch. Meine unternehmerische Tätigkeit nimmt mehr Raum ein als meine anderen Qualitäten und trotzdem spielen die eben eine Rolle. Und das ist das Wichtige beim Kuchen, der schmeckt auch nicht, wenn irgendeine Zutate fehlt. Deswegen ist es eben wichtig, die Zutaten irgendwie alle unterzubringen und denen eben Raum zu geben.
Oh, Markus, ich finde das so erfrischend, weil ganz ehrlich, also du bist ja einfach, wenn man es so sagt, der Hardcore-Manager, ja, in deiner Karriere auch immer gewesen, ja, und ein unglaublich ambitionierter Gründer. Und du sprichst so reflektiert, so menschlich und so offen und ehrlich über dein Innenleben, über deine Gedanken. Ich muss einfach sagen, ich finde das unglaublich stark und ich finde, bitte hört euch das alle an, empfehlt diese Folge, weil wir brauchen mehr von dir. Schön. Weil, weißt du, das Ding ist ja auch, deswegen habe ich ja auch Mut zur Persönlichkeit im Endeffekt gestartet als Mission für mich, aber auch als Podcast und als Format, in dem man sich darüber austauscht, weil ich finde, wir brauchen für gesunde Entscheidungen, die nicht nur uns selbst, sondern alle betreffen, auch Menschen mit einem gesunden Menschenverstand, die auch gesund mit sich umgehen, die auch einfach gesund sind. So. Und das, dieses Thema Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit, auch diese Resilienz, ne, das sind ja alles, auch diesen Optimismus, diese Zuversicht zu haben, das sind ja alles Faktoren, die da extrem zu gehören. Ne? Und deswegen passt du nicht nur, also einmal mehr hervorragend hier in dieses Format. Vielleicht ja, müssen wir was sagen.
Einen Satz zum Thema Reflexion, weil ich glaube, dass das tatsächlich eine der wichtigsten Eigenschaften, übrigens auch für einen Manager oder für erfolgreiche Führungskräfte ist, die wir überhaupt haben können. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir ein bisschen mehr reflektieren, was so in uns passiert, was vor allem auch emotional bei uns passiert, also in welchen Situationen werde ich ärgerlich zum Beispiel, ja, oder in welchen Situationen kommt ein Gefühl von Neid in mir hoch oder was auch immer. Also einfach, dass wir unsere Emotionen, die uns ja oft überwältigen und wir uns danach dann oft denken, oh je, jetzt habe ich aber überreagiert, ja, so ein Beispiel, dass wir die bewusster wahrnehmen und zwar nicht erst rückblickend sagen, oh jetzt habe ich aber, bin ich gerade hier ausgerastet, tut mir leid, sondern dass man in dem Moment, wo es passiert, vielleicht schon ein bisschen reflektiert und sagt, ah, jetzt merke ich gerade, jetzt kommt mein Ärger hoch und sich dann vielleicht auch nachträglich, das ist in der Situation oft schwer, sich fragt, warum ist das denn passiert? Also warum habe ich denn jetzt genau bei diesem Satz, habe ich denn so reagiert? Und das hat für mich mit Reflexion zu tun, das hat für mich mit Selbsterforschung zu tun, mit der Frage quasi, wieso triggert mich das denn? Also beispielsweise triggert mich, triggern Menschen, die sehr besserwisserisch sind. Ja, und ich weiß, dass ich dieses Gen auch in mir habe, dieses Besserwisser-Gen, und deswegen triggert's mich. Ja, wenn beispielsweise jemand besonders aufschneiderisch unterwegs ist und irgendwie angibt und prahlt, dann triggert mich das gar nicht. Das finde ich zwar nicht gut, und da denke ich mir so, ja, also wenn du es nötig hast, aber da entsteht bei mir keine Emotion.
Ja.
Ja. Und das sind so Sachen, ich glaube, die muss jeder für sich selber rausfinden und sich selber besser kennenlernen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel als Führungskraft es eben super wichtig ist, zu reflektieren, wo man gerade emotional mit diesen verschiedenen Eigenschaften ist. Insbesondere ist mir das aufgefallen bei so Eigenschaften wie Narzissmus zum Beispiel. Narzissmus ist ja erstmal, würde man sagen, eine negative Eigenschaft. Trotzdem braucht natürlich jede Führungskraft ein gewisses Maß an Narzissmus, sonst, glaube ich, kannst du den Job nicht gut machen. Die Frage ist ja nur, wo bist du auf der Skala von 0 bis 100? Bist du bei 100, wo Donald Trump vielleicht steht? Oder bist du bei 0, wo du vielleicht gar nichts hast? Ich glaube, gesund ist es wahrscheinlich irgendwo, weiß nicht, bei 20 oder so zu sein oder 30, weiß ich nicht. Aber das Entscheidende als Führungskraft ist, glaube ich, das zu reflektieren, also zu merken, ah, jetzt merke ich gerade, kommt der Narzissmus hoch, jetzt stehe ich auf der Bühne, 1000 Menschen jubeln mir zu und jetzt merke ich, wie es bei mir abgeht. Ja? Mhm. Und das bewusst zu erleben und auch regulieren zu können, das ist das Entscheidende. Ja. Trump kann es ja nicht regulieren. Wow. Trump kann ja nicht sagen, oh, jetzt schieße ich gerade über die Grenzen hinaus und schiebt es ein bisschen runter. Aber diesen Regulationsmechanismus, den, glaube ich, braucht jede Führungskraft, um gut zu sein.
Ja, spannend. So, und damit sind wir ja auch eigentlich direkt so ein bisschen bei dem Thema Mut zur Persönlichkeit angelangt, weil mich würde natürlich jetzt total interessieren, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit?
Also ich glaube, genau, das ist eine schwierige Frage, eine gute Frage. Also Mut zur Persönlichkeit ist für mich ja ein anderes Wort für zu sich selbst stehen und authentisch vor allem zu sein. Und ich glaube, und das ist was viele, glaube ich, unterschätzen, dass Authentizität, schweres Wort, dass das eine unglaubliche Kraft hat auf Menschen, also eine Führungskraft authentisch ist und als solche wahrgenommen wird, hat das einen unglaublich, glaube ich, motivierenden Einfluss auf die Mitarbeiter. Und um authentisch zu sein, muss ich natürlich erstmal wissen, wer bin ich denn überhaupt? Ja, also wenn ich beispielsweise eine Rolle spiele, wenn ich eine Vorstellung habe, wie eine Führungskraft sein soll, beispielsweise ein tougher Manager, ja, so, dann versuche ich die Rolle zu spielen, weil ich glaube, die braucht's, um eben mein Ziel zu erreichen, als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Faktisch ist meine Erfahrung aber die, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn die Menschen nehmen das wahr, dass du nicht authentisch bist. Ich glaube, Menschen spüren sowas. Also selbst wenn du dann eine tolle Show vorne hinlegst und ein toller Schauspieler bist, selbst dann merken die Menschen, das ist irgendwie off. Also das passt nicht zu der Person. Und deswegen glaube ich, und das ist meine feste Erfahrung und Überzeugung, wenn wir authentisch sind, wenn wir uns nach außen so zeigen, wie wir sind, die Menschen das wertschätzen, die Menschen dieses Vertrauen entwickeln, von dem ich vorher auch gesprochen habe, also dieses Hashtag Vertrauen, das gebe ich eben jemanden, den ich als authentisch wahrnehme, weil wenn ich jetzt nicht authentisch bin, dann bin ich ja eben auch nicht ehrlich in meiner Außendarstellung. Und ich glaube, dass so eine authentische, das nennt man das Authentic Leadership, heißt es ja auch in der Wissenschaft, dass das eine unglaubliche Kraft hat und eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Deswegen würde ich jedem empfehlen, eben Mut zur Persönlichkeit zu haben, Mut zur Authentizität zu haben. Und dafür, wie gesagt, macht Sinn, sich auf den Weg zu machen, um die eigene Persönlichkeit erstmal kennenzulernen. Weil ohne die zu kennen, kann ich eben ja auch die Persönlichkeit gar nicht nach außen zeigen.
Ja. Und ihr findet ja im Podcast, aber auch bei Markus, heute in unserem Gespräch, aber natürlich auch in seinem Buch Im Angesicht des Lebens, findet ihr ja echt schöne Tipps auch dazu. Also das ist auch eine ganz wichtige Frage, die ich auch immer mit meinen Kundinnen und Kunden durchgehe. Ne? Also wo spürst du bei dir auch Widerstände? Ne? Wo spürst du auch, bist du richtig stark? Ne? Weil es macht ja keinen Sinn, dass wir uns immer an den, was nicht funktioniert, orientieren, sondern es macht ab einem gewissen Alter auch wirklich Sinn, sich auf die Stärken zu konzentrieren und zu gucken, wie kann ich die noch mehr stärken und wie kann ich eigentlich für die Widerstände Menschen holen, die da wieder ihre Stärke haben. So, ne? Und ich glaube, das auch für sich nicht als Schwäche zu empfinden, sondern als Superpower. Und man kann nicht überall eine Superpower haben. Ne? Und eine Sache, die mir ein Freund gesagt hat, war auch mein erster Arbeitgeber, heute ist er echt ein enger Freund, hat gesagt, Shirin, wenn du erfolgreich wirst, gewöhn dich daran, man wird dir den Erfolg absprechen wollen oder du wirst Gegenwind bekommen. Und damit musst du auf jeden Fall lernen, umzugehen. Ne? Also mit diesem Gegenwind. So. Ja. Hast du auch schon mal Gegenwind erfahren? Und vor allem, wie schaffst du es dann in solchen Situationen bei dir zu bleiben? Also als Führungskraft stehst du im Spotlight, du hast viel Kritik bekommst, du bekommst ja wenig Feedback. Also im Sinne, außer wenn es mal kracht oder sowas. Ja, also traut sich auch keiner zu sagen, hast du gut gemacht. So in dem Sinne. Oder vielleicht bei dir doch, weil du es ausstrahlst. Aber wie gehst du mit Gegenwind um?
Also die Leute trauen sich eher nicht zu sagen, das hast du scheiße gemacht. Also das hast du gut gemacht. Aha. Gerade wenn du so eine große Organisation führst, dann kriechen dir alle in den Hintern. Ja, also das, das Problem ist eher, dass dir viel zu wenige Menschen ehrlich sagen, wenn du was schlecht gemacht hast. Also zumindest bei großen Organisationen ist es so, in einem Startup sind die Menschen vielleicht ein bisschen ehrlicher, ein bisschen direkter. Aber also Gegenwind habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, selten gespürt, aber das kann auch daran liegen, dass ich das gar nicht so wahrnehme, weil ich vielleicht nicht ganz so stark auf äußere Einflüsse reagiere wie andere. Also mir war das immer schon eigentlich, also mein Leben lang habe ich das versucht und glaube ich auch irgendwann mal immer mehr erreicht. Also das Ziel, wie gesagt, ist ja nicht, das sind 100% dort zu sein, sondern in die Richtung zu gehen, weniger abhängig zu sein von äußerer Anerkennung und von äußerer Zustimmung. Und wenn man das hat oder wenn man das erreicht oder in diese Richtung geht zumindest, gibt einem das unglaublich viel Freiheit, weil du auf einmal Entscheidungen treffen kannst und bist eben unabhängig von dem Feedback, was kommt. Also das heißt, mir ist es dann egal, ob jemand sagt, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht, sondern ich habe eine bestimmte Theorie, dass irgendwas zum Erfolg führt und dann setze ich sozusagen diesen Weg fort und schaue halt, ob es klappt oder nicht. Und auf dem Weg, wenn dann Leute kommen und sagen, du spinnst, also als ich gekündigt habe, haben viele gesagt, du spinnst. Ja, als ich bei BlackBerry gekündigt habe, haben alle eigentlich, also außer meiner Mutter, haben alle gesagt, du hast einen Knall. Insbesondere, weil mir damals ja dann auch noch Vorstandsposten angeboten worden ist, den ich dann abgelehnt habe. Aber das war mir egal, weil wie gesagt, ich da nicht so viel Wert drauf gelegt habe, auf dieses Feedback vom Rest. Insbesondere dann, wenn ich eben spüre, für mich geht es eben in die Richtung. Also für mich, mich zieht es dahin. Ja, und dann muss ich vertrauen, auch auf meine Intuition. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man als junger Mensch, glaube ich, gar nicht haben kann, weil man die Erfahrung nicht hat. Also man hat die Bestätigung nicht. Wenn ich jetzt 5-mal eine Entscheidung getroffen habe auf Basis meiner Intuition und jedes Mal richtig lag, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein als jetzt ein junger Mensch, der diese Erfahrung nicht hat. Ja, der sagt, oh, jetzt merke ich gerade, intuitiv würde ich jetzt links laufen, aber alle sagen, ich soll rechts gehen, gehe ich lieber rechts. Wenn ich schon 5-mal das erlebt habe und jedes Mal richtig lag, dann fällt es mir natürlich leichter. Deswegen glaube ich, braucht es da auch ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung, um dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, als ich neu gegründet habe, haben alle gesagt, es kann nicht funktionieren. Also als ich begonnen habe zu sagen, wir machen eine digitale Plattform für pflegende Angehörige, haben alle gesagt, haben wir alles schon versucht, geht nicht, keiner zahlt dafür, du kommst an die Leute nicht ran, funktioniert nicht. Ja? Wenn ich damals auf die gehört hätte, dann gäbe es nur heute nicht. Und insofern war mir das gar nicht so wichtig. Also das ist vielleicht eine innere Unabhängigkeit, die, wie gesagt, auch nicht zu 100% besteht, aber wo ich vielleicht ein bisschen unabhängiger bin als andere. Und dann, wie gesagt, ist es auch nicht so wichtig, wenn andere jetzt einem Gegenwind entgegenblasen, weil ich den auch gar nicht so wahrnehme als Gegenwind, weil ich mir denke, mir ist das egal, gehe meinen Weg trotzdem.
Ja, und vor allem, weil du in dir einfach gesettelt bist, ne? So, du bist halt im Endeffekt wie so ein Baum, so ein dicker Baum, ne? So im Endeffekt, der genau weiß, wofür er das macht, was er macht. Ich glaube, bei vielen kommt auch die Unsicherheit, das ist auch, wenn ich In Workshops zum Beispiel frage ich oft, was hindert dich daran, wirklich stark zu kommunizieren, ne? Also so, dass man dich auch wahrnimmt, also Präsenz zu entwickeln. Hm. Und zu über 85% geht es nicht darum, dass fachliche Qualitäten fehlen, sondern zu über 85% geht es einzig und allein darum, unterschiedlich formuliert, dass man Angst hat davor, wie man auf die anderen wirkt und dass man zum Beispiel kritisiert wird, dass man den Erwartungen nicht gerecht wird, also lauter solcher Geschichten, ne? Und das finde ich so unglaublich schade, weil wenn wir doch wissen, wofür wir Dinge tun und auch dahinter stehen, dass wir es gut finden, dann können wir doch da mit einer 100%igen Überzeugung stehen und es machen. Und wenn dann was kommt, dann redet man drüber, ne? Also, und das versuche ich, aber du bist ja auch jemand, der es vorlebt. Und sowas brauchen wir eigentlich viel, viel mehr, weil wir sind ja in Zeiten, wo es sehr unsicher ist und wo von heute auf morgen einfach mal ein Lockdown passieren kann und wo Kriege ausbrechen, schlimmerweise. Und das ist halt etwas, wo wir auch lernen müssen, ja, da auch eine gewisse Sicherheit in uns selbst zu finden, weil alles drumherum ist halt alles andere als absehbar, ne? Und deswegen finde ich deinen Impuls auch unglaublich wertvoll, auch im Angesicht des Lebens, sich mit den grundlegenden Fragen zu beschäftigen, die einem ja ein super schönes, lebenswertes Leben ermöglichen einfach, ne? Und ja, also das auch wertzuschätzen. Ne? So, das ist jetzt kein Schlussplädoyer hier.
Sehr nee. Gut. Da fällt mir was ein, und zwar hat da Oprah Winfrey hat da was Tolles dazu gesagt, und zwar ja. hat sie ist sehr erfolgreich und hat ja viele Sachen schon gemacht, hat auch Filme gemacht und
ich glaube, ja, geschrieben
und so weiter.
Ja.
Ja. Und sie hat irgendwann mal, hat sie gesagt, weil sie auch Flops hatte zwischendurch, die sie unglaublich beschäftigt haben und runtergezogen haben, irgendwann hat sie für sich entschieden, das fand ich toll, dass sie, wenn sie ein Herzensthema hat, was sie gerne an die Welt weitergeben möchte, dass sie das dann als Geschenk an die Welt sieht. Also sie schreibt ein Buch oder sie macht einen Film oder was auch immer, ein Format, und das ist ein Herzensthema von ihr. Sie glaubt, dass das ein wichtiger Impuls ist, und den schenkt sie der Welt. Und ob die Welt diesen Impuls annimmt oder nicht, ist ihr egal. Ja, also dieser zweite Teil sozusagen, Anerkennung, wie viele Leute gucken sich das an, ist der Film ein Erfolg oder ist er ein Flop? Lesen die Leute das Buch oder nicht, ist, von dem versucht sie sich abzukoppeln. Also zu sagen, quasi, mein Geschenk an die Welt ist da, und dann entscheidet ihr, ob ihr damit was macht oder nicht. Und das finde ich eine schöne Haltung, weil sie einen eben sehr unabhängig macht von dieser Reaktion und von diesem Gegenwind, den du angesprochen hast. Und
vielleicht noch einen zweiten Satz. Stark.
Genau, finde ich super. Ist natürlich schwer zu erreichen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Prozess. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit jungen Führungskräften auf Schloss Elmau mal diskutiert, wie man sich unabhängiger von äußerer Anerkennung machen kann. Die waren alle so 30 bis 40 Jahre alt. Mhm. Unglaublich schwierig. Die Frage, wie man das hinkriegt, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht sagen. Also ich habe jetzt kein Erfolgsrezept dafür, aber dieses Ziel im Auge zu haben und zu versuchen, diesen Weg zu gehen, glaube ich, lohnt sich. Und noch einen zweiten Satz vielleicht kurz, weil du vorher über die Stärken und die Konzentration auf die Stärken gesprochen hast. Ich glaube, das ist eine super wichtige Message. Als wir damals bei BlackBerry als ich mit meinem HR-Chef damals in diesem Coaching-Sessions war, haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass die besonders erfolgreichen Menschen nicht die sind, die in allem möglichst mittelgut sind, sondern das sind die, die in bestimmten Dingen besonders gut sind, die auch viele Schwächen haben. Also beispielsweise Steve Jobs muss ein grausamer Manager gewesen sein, ein furchtbarer Führungskraft, wenn du so willst, aber halt ein unglaublicher Visionär. Und was mein HR-Chef damals immer wieder gesagt hat, ist, sagt, du musst schauen, wo sind deine Stärken, und die Stärken musst du quasi zur Exzellenz bringen. Weil es dir nichts bringt, wenn du bei einer Schwäche, die du hast, dann Mittelmaß bist. Natürlich geht es darum, jetzt, wenn du jetzt ein besonders Mensch bist, der unglaublich aufbrausend ist, ja, und ständig quasi aggressiv wird, dann macht es vielleicht schon Sinn, irgendwie das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber du wirst dann wahrscheinlich nie der empathischste Mensch der Welt werden, ja. Und deswegen sich auf die Stärken konzentrieren und die zur Perfektion bringen, glaube ich, ist, was den Erfolg angeht, auf jeden Fall deutlich erfolgsversprechender als ständig an den Schwächen arbeiten, die man vielleicht irgendwann mal auch akzeptieren muss und sagen muss, ja, ich habe Stärken und Schwächen und ich lebe mit beiden.
Ja. Vor allem, wenn man dann auch weiß, wie man seine Stärken kommuniziert, also im Sinne auch im Team, ne? Oder auch sagt, das brauche ich von dir, um gut mitarbeiten zu können, oder das kriegst du von mir und wie brauchst du es? Also das sind ganz tolle Gespräche, die ich auch wirklich mehrmals die Woche habe. Das ist unglaublich beflügelnd. Und auch diese Erkenntnis, Stärken war für mich ein absolutes Aha-Momentum, wo ich auch für mich gesagt habe, ja, ganz genau. Also ich bin jetzt auch ich werde 40 in diesem Jahr, ne, wo man sich dann ja auch irgendwie überlegt, ne, also ich habe gar keine Lust und Zeit, all die Schwächen noch irgendwie auszubügeln, sondern ich will mich jetzt auf das konzentrieren, was ich gut kann, und das gebe ich auch gerne weiter. So, das ist gerade so der Stand, ne?
Ja, und die Schwächen vielleicht im Team dann auch ausbügeln. Also gerade wenn ich jetzt an ein Startup denke. Also
wie ein Puzzlestück, ne?
Genau. Dann geht es ja darum, in einem Management-Team zum Beispiel auch Leute einzustellen, die eben die Schwächen, die ich habe, kompensieren, weil sie darin Stärken haben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, muss ich sagen, weil es natürlich immer einfacher ist, erstmal sich mit Menschen zu umgeben, die genauso ticken wie man selber, weil man dann überall übereinstimmt und sozusagen in allen Dingen auf einer Linie schwimmt. Aber es ist natürlich nicht besonders hilfreich. Also mir hat mal einer gesagt, wenn drei Menschen im Raum die gleiche Meinung haben, dann sind zwei zu viel im Raum. Ja. Also ja, und natürlich ist es andersrum, aber aufreibend. Also ich merke das bei mir auch, bei unserem Management-Team. Wir diskutieren ganz häufig, auch deswegen, weil wir sehr unterschiedliche Typen sind. Aber das Ergebnis ist dann immer ein besseres, als wenn ich das eben jetzt mit drei Menschen tun würde, die genau gleich ticken und mir bei allem, dass ich sage, ja und Amen zunicken.
Ja, ist ja auch schön im privaten Bereich, wenn man eine Party plant, wenn man verschiedene Leute hat, die verschiedene Qualitäten haben, ne? Oder auch wenn du, ich arbeite viel mit Startups zusammen, da geht es auch darum, du brauchst in deinem Gründerteam oder Gründungsteam, brauchst du halt nicht drei CEOs, ja. Du musst halt gucken, wie kannst du die Kompetenzen so irgendwie komplementär zusammenbringen, dass sich halt ein schönes Puzzle, ein farbliches Puzzle ergibt, ne? Und die Unternehmenspersönlichkeit da auch eben viele Facetten hat. Ja, ja, absolut. Du, das klingt alles bei dir so, dass das alles bei dir so einfach rauskommt, wie es kommt. Aber ich frage mich, weil du bist ja ein unglaublich mutiger Mensch. Also muss man jetzt einfach mal sagen. Also du hast ja einfach, ja, für dich, du guckst gerade so, weil, ja, du empfindest das vielleicht nicht so. Aber ich denke schon, weil einfach auch eine Konzernkarriere zu sagen, ich kündige jetzt, ohne Plan zu haben, was danach kommt. Und dann einfach auf so einer komplett anderen Schiene irgendwie zu landen, die ja erstmal gar nicht monetär getrieben ist, sondern tatsächlich sinnstiftend getrieben. Wie bist du mutiger geworden? Also was hat dich mutiger gemacht im Laufe deines Lebens?
Also der Begriff Mut impliziert ja, dass du vor was Angst hast. Sonst kannst du ja nicht mutig sein. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel überhaupt keine Angst davor hat, irgendwie von 10-Meter-Turm zu springen, dann ist er auch nicht mutig, wenn er runterspringt. Also dann ist er halt einfach, macht er das einfach, aber hat eben gar keine Angst davor. Also Mut impliziert ja, dass ich für irgendwas Angst habe und dass ich diese Angst überkomme. Und um diese Angst zu überkommen, brauche ich Mut. Und deswegen zucke ich auch immer ein bisschen, wenn jemand sagt, was du damals gemacht hast, war sehr mutig, weil ich damals einfach keine Angst empfunden habe bei diesem Prozess und deswegen auch kein Mut erforderlich war, um diesen Schritt zu gehen. Also Menschen von außen projizieren dann diese Angst, die sie vielleicht hätten in diesem Prozess und denken sich, der muss ja mutig gewesen sein, weil bei mir hätte dieser Prozess erstmal Angst ausgelöst. Ja, bei mir war diese Angst nicht vorhanden. Deswegen sage ich immer, Mut war damals für mich nicht erforderlich. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch Ängste und versuche quasi auch bei den Ängsten mutig zu sein. Und da habe ich vielleicht jetzt kein Rezept, kein Patentrezept, um zu sagen, wie kann ich mutig sein. Was meine Erfahrung ist, dass Vertrauen ganz viel in diesem Prozess eine Rolle spielt. Also Vertrauen in mich selber. Und weil wenn ich in mich selber vertraue und in meine Stärke vertraue, in meine Kräfte vertraue, in meine Intuition vertraue, dann bin ich ja auch viel mutiger, einen Schritt zu gehen, von dem ich nicht weiß, wo er hinführt, weil ich eben durch dieses Selbstvertrauen vielleicht viele gute Erfahrungen gemacht habe und oft eben in bestimmten Entscheidungen danach bestätigt wurde oder selbst in schlechten Entscheidungen dann gemerkt habe, es geht trotzdem weiter. Also es ist jetzt nicht das Ende der Welt, wenn ich mal mich falsch entscheide. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die helfen natürlich, dieses Vertrauen zu entwickeln im Laufe der Zeit. Aber allein schon sich bewusst zu machen, dass Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen eben dazu führen, dass man mutiger wird, ist, glaube ich, schon mal ein richtiger Weg. Es gab da einen coolen Coach, der heißt Jens Korsen. Vielleicht kennt den eine oder andere den. Der hat ein Programm entwickelt, das heißt der Selbstentwickler, und da auch ein Buch geschrieben und so weiter. Und der sagt zum Beispiel, um sein Selbstvertrauen zu stärken, empfiehlt er, dass man jede Woche sich eine Sache vornimmt und die durchzieht. Zum Beispiel, ich mache mal eine Woche lang, trinke ich keinen Kaffee. Oder eine Woche lang fahre ich nicht Rolltreppe oder Lift, sondern ich laufe die Treppen hoch. Ja? Also so kleine Dinge, die man einfach einhalten kann, der Woche mal keinen Kaffee trinken, gut, ist vielleicht nicht so schön, aber kriegt man wahrscheinlich hin. Und er sagt, es geht aber gar nicht darum, dass das große Sachen sind, sondern wenn man das regelmäßig tut, dann entwickelt sich dieses Selbstvertrauen, weil ich weiß, ich kann mir vertrauen. Ich nehme mir was vor, ziehe es durch und quasi habe es geschafft. Ja? Und das führt zu einem größeren Selbstvertrauen und eben dann vielleicht auch dazu, dass man manchmal mutigere Entscheidungen trifft, weil man sich eben vertraut. Obwohl eben solche kleinen Beispiele, wie ich sie gerade gebracht habe, ja erstmal lächerlich wirken und trotzdem anscheinend in uns diese Erfahrung bewirken. Ja, diese Erfahrung, ich nehme mir was vor, ziehe es durch und es hat geklappt.
Ja, und vor allem ergänzend dazu, Mikroerfolge feiern macht auch mutiger. Ne? Das hat ja damit auch total zu tun. Ich werde auch oft gefragt, weil ich auch als mutig wahrgenommen werde. Für mich ist es heute oft gar kein Mut. Früher ja, definitiv, also vor ein paar Jahren. Aber jetzt bin ich ja irgendwie used to it. Ne? So, ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen abgestumpft, das klingt negativ, sondern eher, ich bin es jetzt irgendwie gewohnt, auch mal nicht in der Komfortzone zu sein und dann vergrößere ich die dadurch automatisch. Auch die Bühne ist total meine Komfortzone, können sich viele überhaupt nicht vorstellen. Und was macht einen mutiger? Ne? Und das ist total interessant, weil wenn du auch dann Menschen irgendwie begleitest, die das erste Mal zum Beispiel einen Pitch auf der Bühne halten. Ne? Und das ist total schön, weil die sind ja von ihrer Idee total angefixt, aber das, was die total bremst, ihre Idee rüberzubringen, ist die Angst aus dem Publikum. Es ist dieses im Spotlight stehen, ich höre meine Stimme überall und so weiter. Ne? Und ich werde immer gefragt, Shirin, was kann ich tun, um das zu trainieren? Habe ich gesagt, einzig und allein die Bühnenerfahrung wird es nicht machen, sondern du brauchst parallel einfach mal so ein paar Erfahrungen, wo du stolz auf dich bist. Ne? Also spring mal irgendwie ins Eisbaden rein, mach mal Impro-Theater, mach mal Dinge, wo du sagst, auf gar keinen Fall. Ja? Lass dich inspirieren, frag mal deine Leute, deine Freunde, Bekannte, was würdet ihr niemals tun? Schreib's dir auf und such dir da mal ein paar Sachen raus. Ne? Und das sind so, und dann macht das auch wieder Spaß, weil wir lernen ja auch spielerisch wieder zum Ernst. Ne? Und das dieses Spielerische und auch dieses auch Premieren zu haben, auch wenn man älter wird, ist doch total wichtig. Da habe ich auch mit Brigitte Huber drüber gesprochen. Und diese Premieren brauchen wir einfach, ne? Und das macht auch echt Bock. Also auch wenn, ich habe auch Schiss, aber ich gehe trotzdem immer in die Achterbahn rein, ja?
Genau, und ich glaube, dass es sogar auch wichtig ist, diese Premieren zu haben, um seinen Geist und sein Gehirn flexibel und volatil zu halten. Weil ich glaube, also ich kenne eben ältere Menschen, die sehr eingefahren sind in ihren Denkweisen, in ihren Mustern, die seit sagen, das mache ich schon seit Jahrzehnten so und irgendwie dann eben wenig flexibel sind im Geiste. Und ich wünsche mir das eben nicht zu sein, wenn ich mal älter bin. Und ich glaube, dass eine der Möglichkeiten, das zu verhindern, ist, sich immer wieder neuen Erfahrungen auszusetzen und neue Premieren, wie du sagst, zu schaffen. Weil dadurch bleibe ich automatisch flexibel. Mal ein neues Land zu reisen zum Beispiel, mal eine neue Kultur kennenlernen, neue Menschen kennenlernen. Ja. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man da flexibler bleibt. Und ich muss sagen, Menschen, die im Alter noch so flexibel sind, sind unglaublich animieren mich unglaublich dazu, weil ich denke, das hat eine große Qualität im Alter.
Ja, absolut. Sag mal, hast du eigentlich sowas wie eine Bucketlist? Also im Angesicht des Lebens, Bucketlist?
Nee, ich schreibe im Buch ja, dass diese Zielerreichung sozusagen eine Bucketlist ist auch toll. Ja, ist auch, ich habe schon ein paar Sachen. Also ich möchte mal unbedingt nach Island. Also Island ist auf meiner Bucketlist sozusagen, weil ich da einen Netflix-Film mal gesehen habe und die Natur da so traumhaft ist. Das ist jetzt auch nicht so schwer zu realisieren, das muss ich halt einfach nur tun. Ja. Aber ich habe jetzt keine Liste, die ich mir selber erstellt hätte. Ich hatte tatsächlich mal eine, mit Anfang 30 habe ich mir mal eine Liste gemacht und da war eines der großen Dinge, war mit 40 möchte ich so erfolgreich sein, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Das war dann tatsächlich auch so, das kam dann tatsächlich sogar in Erfüllung. Aber viele Dinge, die da drauf standen, sind auch nicht erfüllt, habe ich nicht geschafft. Ich habe solche Listen nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Trotzdem habe ich natürlich noch Wünsche und Ziele, die ich mir dann auch erfülle oder die ich auch erreichen will. Aber eben nicht mit der Erwartung, dass die mich dauerhaft glücklich und zufrieden machen.
Ja, aber Markus, das mit Island, das musst du doch jetzt mal, also das nimmst du jetzt bitte mit als Impuls, dass du dir jetzt mal über die Ostertage, da nehmen wir das nämlich hier auf, mal überlegst, okay, wo in meinem Zeitplan passt das mal gut rein, ne? Genau. Und dann genießt du mal ein paar heiße Quellen und so und ein bisschen mit dem Pferd da rum und so, also großartig, war auch noch nicht da, aber ich find's, die Bilder, die ich gesehen habe und Freunde, die da waren, die waren auch schon mehrfach da, also großartig. Hör mal, bevor wir zur finalen Frage kommen, die alles entscheidende, nein, Quatsch, es war ein ganz tolles Gespräch, wirklich, haben wir eine kleine Blitzrunde und ich pfeffer dir was entgegen und du entscheidest dich. Alles klar?
Gut.
Gut, Berge oder Meer?
Ach, Meer.
Boah.
Schwer, weil ich beides liebe. Ich liebe beides. Ja. Ich bin ja in München und da haben wir natürlich die Berge und das Meer liebe ich aber auch. Ich bin oft auf Mallorca. Deswegen, aber ich würde mich fürs Meer entscheiden, ja.
Okay, halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Mhm. Ja, ich habe auch mal eine ganz schöne Deutung für halb leer bekommen von Patricia Thielemann im Podcast. Deswegen, es gibt auch wirklich eine schöne Definition dafür. Laut oder leise?
Ja immer, für mich ist es ja quasi Optimismus oder Pessimismus. Ja, also da bin ich immer
ja, der Optimist. Ja, das denkst du, ne? Genau, aber man kann es tatsächlich anders sehen. Ja,
okay.
Laut oder leise?
Also ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich die Wahrheit dazwischen. Also ich glaube, laut ist schlecht, leise ist schlecht. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, eher leise.
Okay. Hund oder Katze?
Hund.
Du hast ja einen Teilzeithund, hast du mir mal gesagt, ne?
Seit 4,5 Jahren. Die sitzt gerade vor der Tür hier. Und,
ach, wie schön. Genau. Will mit dir raus, okay.
Wahrscheinlich will sie raus, ja. Es geht heute nicht, aber ja. Früher waren wir schon eineinhalb Stunden unterwegs.
Ja. Digital Detox oder Always On?
Wünschenswert wäre Digital Detox, aber bei mir ist faktisch Always On.
Mhm. Startup oder Konzern?
Startup.
Mhm. WhatsApp oder Urlaubskarte?
Ich fürchte WhatsApp, weil Urlaubskarten sind zwar schön, aber so selten. Und ich schreibe auch ehrlich gesagt keine, insofern auch WhatsApp.
Sagst du ein bisschen wehleidig, vielleicht guckst du mal. Ne? In Island kannst du ja mal so deine Top 10 kannst du direkt mit aufnehmen, genau. Was hast du denn für ein Lieblingsgericht? Wo schwelgst du so richtig schön in Erinnerung oder was schmeckt dir einfach total gut?
Also ich habe immer gesagt, wenn ich mich für ein Gericht entscheiden müsste, was ich bis zum Ende meines Lebens essen müsste, dann wäre das Thai Curry.
Oh, ja, lecker.
Ich liebe Thai Curry. Also das Gute bei Thai Curry ist, es gibt Gelbes, Rotes und Grünes. Also man könnte noch ein bisschen variieren. Mhm. Aber Thai Curry, da könnte ich drin baden.
Mhm. Köstlich. Hast du einen Lieblingsort, den du uns auch verraten magst?
Ich glaube, ich fühle mich an ganz vielen Orten wohl. Und ich habe auch beispielsweise nicht so dieses Bedürfnis nach Heimat, was manche Menschen ja ganz stark haben, dass sie sagen, ich brauche so einen Ort, wo ich weiß, das ist meine Heimat, da bin ich zu Hause, also ein Haus oder eine Wohnung auch. Das habe ich nicht so sehr. Ich reise ja viel und bin viel unterwegs und fühle mich da oft wohl. Ich fühle mich sehr, sehr wohl auf Mallorca, eben weil ich da das Meer habe, die Insel. Und das Wetter sehr schön ist dort. Ich fühle mich auch sehr wohl in Südafrika zum Beispiel. Ich bin auch gerne in München. Aber es gibt nicht so diesen einen Ort, wo ich sage, das ist sozusagen mein Lieblingsort. Aber sobald Wasser da ist, fühlt sich schon mal sehr gut an.
Sehr gut. So, auf welchen Lieblingsdrink lässt du dich denn gerne einladen? Dann weiß ich das auch schon mal.
Ja, also lustigerweise hätte ich normalerweise gesagt auf einen sehr guten Rotwein, weil ich liebe Rotwein. Ich bin allerdings tatsächlich jetzt schon seit fast 4 Monaten alkoholfrei unterwegs, weil ich den Dry January gemacht habe und danach irgendwie nicht mehr zurückgegangen bin und seitdem alkoholfrei lebe. Also mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber ein guter Rotwein ist was Tolles.
Ist was Tolles. Super. Okay, so, wir wissen Bescheid, Markus. Und jetzt kommen wir zur Schlussfrage, die auch für mich natürlich immer schön zu hören ist. Warum braucht unsere Welt mehr Mut zur Persönlichkeit?
Ja, also ich glaube, ich hatte ja vorher schon definiert, dass für mich Mut zur Persönlichkeit zu tun hat mit dieser Authentizität, die nach außen zu leben. Und ich glaube, dass Menschen, die authentisch nach außen wahrgenommen werden, eben als Vorbilder genommen werden, als angenehm empfunden werden und eben auch als vertrauenswürdig empfunden werden. Und obwohl man sich da manchmal mit schwer tut, weil man vielleicht Angst hat davor, wie Menschen eine bestimmte Sache aufnehmen nach außen, ist meine Erfahrung die, dass diese Authentizität, die wahrgenommen wird, immer überwiegt. Also oft hat man ja, ich kenne viele Menschen, die haben Angst davor und sagen, also wenn das die Leute von mir wüssten, dann würde mich keiner mehr mögen. Ja? Oder wenn die Leute wüssten, dass ich das und das gemacht habe oder das erlebt habe oder so bin, dann würde mich keiner mehr mögen. Meine Erfahrung ist das Gegenteil. Meine Erfahrung ist die, dass diese Authentizität alles überwiegt. Und wenn du natürlich auch mit deinen Schwächen wahrgenommen wirst, mit deinen Stärken, also einfach als Mensch, der eben menschlich ist, dann, glaube ich, überwiegt der Teil immer. Und ich stelle mir eine Welt vor, in der alle Menschen das nach außen ausdrücken, was sie in sich tragen und nichts spielen müssen, keine Rollen, keine Dinge vorgeben müssen, die sie gar nicht sind, weil es auch anstrengend ist, sowas zu machen. Und in so einer Welt würde ich, glaube ich, gerne leben. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, den Mut zur Persönlichkeit zu zeigen. Und deswegen braucht es den auch.
Schön. Markus, ich danke dir. Hätte jetzt noch ewig weitergehen können, ehrlich. Danke für deine Offenheit, auch deine Neugierde immer wieder auch bei dir nachzufragen und das dann auch wiederum zu teilen. Und habe ja schon gesagt, in den Shownotes und auch im Blog unter corporatekitchen.de oder mutzupersönlichkeit.de findet ihr auch natürlich Details zu dieser Folge, Zitatauszüge und natürlich auch nochmal alle Links auch zum Buch und auch unser YouTube-Video, weil kurzer Werbeblock. Ihr findet nämlich jede einzelne Folge auch auf YouTube. Deswegen einfach Mut zur Persönlichkeit in der Suchleiste eingeben, wo auch immer ihr unterwegs seid, und dann findet ihr ihn. Und erzählt auch sehr, sehr gerne vielen davon. Und vor allem gibt volle Sternzahl, weil ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Sterne ein Podcast hat irgendwie, desto mehr hören rein. Also insofern, helft alle schön mit. Die Welt braucht mehr Mut zur Persönlichkeit. Und Markus, ich danke dir. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Markus, gibt's irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, oder bist du happy?
Ich möchte mich einfach bei dir bedanken, Shirin. Ich finde es super, dass du diesen Podcast machst. Ich finde es toll, weil Mut zur Persönlichkeit eben was ist, was die Welt braucht. Vielen Dank, dass du diese vielen Folgen zu diesem Thema machst. Und auch vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, danke euch. Und in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao.
Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.